You ask, we explain. Ein Podcast der Medizinischen Fakultät der TU Dresden. Tut aktive Sterbehilfe weh? Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind auf Crystal ist? Wie fühlt sich überhaupt Sex im Alter an? Hier gibt es keine Tabus, nur Antworten. In Kooperation mit den Städtischen Bibliotheken Dresden und dem Cosmo Wissenschaftsforum bieten wir verständliche Informationen zu den Fragen, die uns alle bewegen.
Horst Seehofer, CSU, hat als Bundesminister des Inneren nach der Bundestagswahl 2018 sein Ministerium in Inneres und für Heimat umbenannt. Was wollte man damals erreichen und was hat es bis dato gebracht?
Was es gebracht hat, das ist eine gute Frage. Da sollte man vielleicht einen politischen Analysten fragen. Aber ich denke, es war aus zweierlei Beweggründen motiviert, diese Umbenennung. Es ging damals ja schon darum, eben auch diesen Begriff zu besetzen und nicht allen politischen Lagern zu überlassen. Es ging also wirklich da in bestimmten Sinne auch um eine Form von Populismus, dass man diesen Anspruch hat, dass man gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilen der Bundesrepublik Deutschland schafft, eben auch als Aufgabe dieses Innenministeriums sieht und dass man dann die Antwort darauf findet, dass man allen eine Heimat gibt. Das wurde quasi dann mit dem Vorschlaghammer auch dann noch ins Ministerium hinein gemeißelt. Ich weiß nicht, das Bild ist ein bisschen schief, aber so ein bisschen ist klar, was...
Und man kann sich das vorstellen, ja, und hören. Auch. Ja, ja. Man kann es auch ein bisschen fühlen, wenn man das möchte.
Und das hat ja die Innenministerin, die jetzt in der Regierung ist, auch übernommen. Und sie hat genau das quasi nochmal expliziert und ganz offen gesagt, es geht darum, den Begriff umzudeuten, umzuwenden und eben auch eine gewisse Öffnung zu vollziehen, dass Heimat eben nicht etwas ist, was in Stein gemeißelt ist, sondern was man mitgestalten kann und wo alle auch aufgefordert sind, mitzugestalten. Und jetzt kann ich nochmal den Bogen schlagen. Ich wollte nämlich auch noch was sagen zu eben, wenn ich kurz darf. Ich verstehe, dass es schwierig ist, diese eigene Aktivitäten und das eigene Engagement, sich dafür zu mobilisieren. Und ich hatte diesen Vergleich mit der alten Bundesrepublik gebracht, weil es eben hier diese Traditionen nicht gibt. Und das hat ja auch bestimmte Gründe. Das hat mit der DDR zu tun und mit ihrem Kollektivierungszwang und dieser Dauermobilisierung zu allen möglichen politischen Aktivitäten. Dadurch ist so eine, man kann ja sagen, politische Ermüdung da gewesen und dann noch diese Transformationsjahre, die einem sowieso jedes Gefühl für Wirksamkeit genommen haben. Und ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass man wieder so eine Tradition schafft von politischem Engagement in den Familien, dass es quasi selbstverständlich wird für die meisten, dass es irgendeine Form von Engagement gibt. Und das lernt man eben am besten dadurch, dass man Vorbilder hat, also dass die Eltern in so einer Form sich engagieren und das dann irgendwie bei den Kindern dann sich da überträgt. Und deswegen ist das eher so ein Appell an uns alle und ist betrifft mich dann genauso. Und Lukas macht es uns jetzt auch schon vor. Das heißt, wir müssen uns da nur Vorbilder suchen und es zu einer eigenen ostdeutschen Tradition machen.
Apropos ostdeutsche Tradition, warum ist den Sachsen so besonders die eigene Heimat wichtig? Warum sind die Menschen hier besonders heimatverbunden? Gibt es eine typische sächsische Heimatbeziehung?
Also tatsächlich gibt es diesen Diskurs. Ich würde aber faktisch sagen, es gibt es nicht wirklich. Man kann sich ja anschauen, wo das passiert oder wer das instrumentalisiert oder benutzt, zu sagen, wir Sachsen. Und was da eigentlich meistens angesprochen ist, ist eine bestimmte Tradition der Wendejahre, die sich, man nennt das auch die Avantgarde-These, darauf stützt, dass man halt besonders diktatursensibel war, herrschaftssensibel war, auch heute schneller mitbekommt, wenn in den Medien und der Politik etwas falsch läuft. Ich will gar nicht darüber diskutieren, ob das stimmt oder nicht stimmt. Was auf jeden Fall aber faktisch passiert ist, dass es diese Geschichte gibt, dass Sachsen besonders wach ist gegenüber dem Rest der Bundesrepublik. Und dass quasi in Sachsen Deutschland oder der Osten verteidigt wird. Das ist ein Narrativ, ich quasi beschreibe das jetzt nur, was tatsächlich in den rechtspopulistischen Kreisen sehr oft benutzt wird und immer wieder auftaucht. Und zumindest wenn man auf die Straße schaut und wieder Diskurse laufen, sich Interviews anschaut, Plakate etc., ja auch stark wiederholt wird und benutzt wird. Eine andere Frage wäre nochmal darüber zu sprechen, wie das zu beurteilen ist, wie viel daran stimmt oder nicht stimmt. Ich glaube, das ist sehr schwierig, also besonders diese Herrschaftssensibilität. Gibt es sicherlich Argumente dafür und dagegen, aber das, glaube ich, kann ich jetzt hier gar nicht. Johannes sieht schon so aus, als würde er was ergänzen wollen.
Ja, es ist ja auch selber wieder so eine Zuschreibung, dass die Sachsen besonders heimatverbunden sind, die sowohl in beide Richtungen offen sind. Also das kann man als stolz darauf behaupten, man kann es aber irgendwie auch politisch wenden und damit ganz viel versuchen zu erklären. Und es ist, glaube ich, schlicht auch nicht so richtig zu belegen, weil man das in ganz vielen deutschen Landesteilen findet, diese Heimatverbundenheit und gerade auch immer diese Aufladung des Begriffs. Das habe ich vorhin versucht zu erzählen, weil man immer versucht hat, darüber eben diese Einheit in der Vielfalt zu machen. Also eben Deutschland gibt es nur mit Bayern, Schwaben, Sachsen, Württemberg, dem Eichsfeld, Nordfriesland, keine Ahnung, es sind so viele Regionen und diese regionale Vielfalt hat man immer versucht, eben über Heimat und diese Verbundenheit der Heimaten herzustellen und dann hat man immer ganz besonders dieses Heimatbewusstsein angesprochen, immer wieder und überall. Also ich glaube, das ist nichts besonders Sächsisches und das findet man ganz vielen Regionen der Bundesrepublik und auch anderer historischer Staatsformen.
Vielleicht bloß eine kurze Ergänzung. Wenn man tatsächlich hinschaut, dann ist das, was viel öfter betont wird, die regionale Spezifika. Also Vogtland, Leipziger Land, Lausitz und so. Also es ist eigentlich viel mehr von den sehr kleinen Identitäten die Rede, als von Gesamtsachsen die Rede ist.
Ich habe jetzt noch eine Zuhörermeinung. Wollen Sie das selbst mal vorlesen? Ja, das können Sie selbst vorlesen. Bei Patricia das Mikrofon, das ist genau dafür da.
Ich meine, es geht an vielen wirklich vorbei. Es wird gesagt, was die Heimat auf uns wirkt, aber es wird nirgendwo gesagt, was wir selber Heimat sind und selber Heimat schaffen. Und wenn wir in unserem Ort leben, dann schaffen wir selber Heimat. Also das können Sie alle, die Sie hier stehen, nicht wissen. Denn Sie haben in Ihrem Ort wahrscheinlich nie Fahrräder repariert oder Heizung montiert. Sie haben wahrscheinlich nie einen Friseursalon betrieben. Sie haben auch keine Zähne geheilt, wie ich 50 Jahre in Weixdorf. Also ich bin mit dem Ort verbunden und das, ich habe mir selber meine Heimat geschaffen. Also Heimat ist dort, wo man gebraucht wird. Ich habe mal eine Diskussion unter Theologen, ich habe selber ursprünglich mal Theologie studiert, vom Generalsuperintendenten bis zum Pfarrer diskutiert, auch zum Thema Heimat. Und da ist keiner auf den Gedanken gekommen, meine Heimat ist da, wo ich gebraucht werde. Das hat mir für diesen Berufsstand eigentlich nicht das beste Urteil ausgesprochen. Ja? Und das war es auch hier. Wo werden wir gebraucht und was können wir selber dazu tun, um Heimat beizutragen? Es ist ja manchmal von politischem Engagement gesprochen worden, aber das ist nicht alles. Es gibt auch unter der Politik heimatbildende Sachen.
Darf ich da was ergänzen dazu?
Ja, Lukas, bitte.
Ich würde ja sagen, das ist im Prinzip genau das, was ich vorhin gesagt habe. Deswegen würde ich widersprechen, dass wir nicht darüber geredet haben. Ich würde sagen, wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen und zustimmen, dass es natürlich so ist. Also ich habe ja vorhin von Vereinen gesprochen, von allen möglichen Tätigkeiten, die man im Ort machen kann. Und es ist nicht nur beschränkt auf Politik gewesen. Und ja, ich sehe da jetzt keinen Widerspruch zu dem, was wir bisher gesagt haben.
Naja, ich glaube, wenn... Also ich hoffe, dass ich die Tendenz richtig verstanden habe, dass es abseits dessen, was wir an gesellschaftlicher Interaktion so von uns geben, wo wir uns einbringen, wo wir mitgestalten, dass es auch tatsächlich diesen handwerklichen Aspekt braucht. Dort, wo ich Spuren hinterlasse, wo ich ein Haus gebaut habe, wo ich vielleicht die Kirche mit saniert habe, dass ich dort Spuren hinterlasse und deshalb nicht nur meinen eigenen Heimatbegriff präge, sondern auch den Heimatbegriff derer, die die Kirche besuchen. Und dass ich für die so einen Weg bereiten muss, dass die Heimat auch für die schön ist, so unterschwellig von dem, was wir auf Wahlplakaten und was wir als philosophischen Ansatz immer so für uns postulieren wollen. Ist das so die Tendenz? Ja? Na, das freut mich, wenn ich Ihre Frage, obwohl ich sie nicht richtig lesen konnte, auch verbessern konnte. Damit kommen wir auch an einen Punkt, den ich immer vorsichtig bin, bevor ich das alles so in Worte fasse und das zur Diskussion stelle. Denn für mich persönlich war die DDR nicht unbedingt Heimat. Also das hat verschiedene Gründe. Das hat zum Beispiel den Grund, dass ich nie ganz genau wusste, wem ich was an welcher Stelle sagen konnte, wem ich offen gegenübertreten konnte und so weiter und so fort. Und deshalb glaube ich, für mich hat sich der Heimatbegriff erst nach 1989, 90, 91, 92 irgendwie erst herauskristallisiert. Johannes, ich weiß, das ist ein Thema, bei dem können wir ganz viel Bier trinken, können wir ganz lange diskutieren, aber du hast eine passende Antwort darauf, auch auf meine Befindlichkeiten, die ich da immer postuliere.
Ja, das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, dass es quasi um die individuelle Aneignung geht, Also daraus, was man macht, wie man sich diese Heimat gestaltet. Und in der DDR war das Problem, dass es überall gefordert wurde, dass sich jeder diese Heimat machte, aber eben zur sozialistischen Heimat. Also das ist wirklich frappierend zu sehen, wie das überall draufklebte, wie die Partei damit alles überfrachtet hat. Und dann durch diesen Zwang eben, das in dieser bestimmten normierten Art sich dieser Heimat anzueignen, eben als sozialistische Heimat, das so ein bisschen auch quasi dann erdrückend wirkte, so wie du das erzählt hast. Es gibt natürlich Menschen, die das nicht so erfahren haben, die in der Brigade oder in Kulturbund oder in welcher Institution sie auch waren, Gemeinschaft erfahren haben und das dann eben auch jetzt rückblickend als Heimat irgendwie beschreiben würden, eben weil da gab es eine Stabilität, da gab es vor allen Dingen Kollektivität, die sicher war, die trotz dieser politischen Zwänge irgendwie Gemeinsamkeiten gestiftet hat. Das muss man zur Kenntnis nehmen, dass es das gab und das kann man nicht wegreden. Und gleichzeitig muss man aber auch sehen, dass der Staat das quasi verlangt hat, dass man das alles kollektiv macht und dass man das nicht alles irgendwie sich selber nur ausgesucht hat. Aber das ist quasi noch ein Unterschied, den ich machen wollte. Und im Nachhinein waren dann natürlich diese ganzen Zwänge weg. Man musste ganz neu herangehen, sich diese Heimat zu gestalten. Und die Frage ist dann eben, ob es gelungen ist oder nicht. Also bei dir scheint es gelungen zu sein. Aber es gibt ja genug, die sagen, dass danach erst der eigentliche Heimatverlust über sie gekommen ist, weil sie diese Stabilität und diese Sicherheit verloren haben, weil ihr Arbeitsplatz verloren gegangen ist, weil der Betrieb zugemacht wurde, weil vielleicht diese ganzen Alltagsstrukturen, die vorher da waren, auf einmal nicht mehr da waren. Und das dann neu zu schaffen, ist eine Herausforderung und es ist vielen gelungen und manche nicht. Und darüber reden wir ja, glaube ich, gerade politisch.
Wobei ich immer davon ausgehe, dass diese Gemeinschaft, die dort immer wieder beschrieben wurde und die auch so gefeiert wird, dass es nichts anderes war als eine Notgemeinschaft, dass es nichts war, was organisch gewachsen ist. Denn jetzt im Umkehrschluss muss ich sagen, wenn dieses Heimatgefühl, diese soziale Struktur so belastungsfähig gewesen wäre, dann hätte die das auch die ersten Jahre nach der Wiedervereinigung auch überlebt.
Manche haben es ja überlebt und Gemeinschaft ist ja jetzt auch kein Begriff, der neutral ist. Also wenn du sagst organisch gewachsen, dann ist das ja auch schon eine Erwartung, dass Gemeinschaft eben etwas ist, was wie Pflanzen wächst. Und das ist es ja nicht, sondern das müssen Menschen schaffen und konstruieren. Ich glaube, das ist die Herausforderung, wie man das dann leistet und unter welchen Bedingungen man auch Leute wieder hineinlässt in die Gemeinschaft oder unter welchen man sie ausschließt. Also Gemeinschaft ist ja genau auch der Begriff, der dazu genutzt wird, viele, viele Menschen nicht zu integrieren. Also es ist von allen Seiten ambivalent und es ist herausfordernd. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
Das macht nichts, aber Annalena hat schon Luft geholt.
Genau, ich würde gerne noch ergänzen. Das Spannende ist ja, dass das eben dann auch als Narrativ weitergegeben wird in den Familien selbst. Also das Interessante ist, dass beispielsweise Jugendliche, die selbst ja überhaupt nicht die Wendezeit miterlebt haben, trotzdem bei Befragungen angeben, dass es ein größeres Zusammenhalt oder ein größeres Geborgenheitsgefühl zu Zeiten der DDR und so weiter gab. Also und zwar irgendwie über 85% oder so. Also das sind richtig, richtig hohe Zahlen. Das ist ein Narrativ, was weitergegeben wird und was dann eben in Familien auch kultiviert wird oder wie man das auch nennt.
Lebt das bis heute weiter oder ist das abgeschlossen, so diese Weitergabe dieser Informationen, dieser Gefühle, dessen, was wir ja unter dem Begriff auch Heimat subsumieren können?
Ja, also die Befragungen jetzt zeigen, dass es eben noch sehr aktuell ist. Das ist eine aktuelle Befragung, die durchgeführt wurde hier mit ostdeutschen Jugendlichen, also ab dem Jugendalter auch Erwachsene. Die beschreiben das übrigens viele auch so. Aber bei den Jugendlichen ist es sehr hoch und das war eben erstaunlich, weil die das selbst ja gar nicht erlebt haben.
Kann man daraus etwas ableiten, dass man beispielsweise Fehler, die man damals gemacht hat oder Ideen, die man damals hatte, vielleicht fortleben lässt beziehungsweise Fehler nicht wiederholen muss?
Na, ich glaube, was es erstmal zeigt, ist, dass es aktuell einen Mangel empfunden wird an Zusammengehörigkeitsgefühl oder Heimatgefühl, wenn das als auch eine Art ja vielleicht Verklärung tatsächlich stattfindet und in diesen Familien so kultiviert wird. Und das ist ja, glaube ich, auch mit ein Nährboden, also dieses kein Zugehörigkeitsgefühl zu haben oder nicht so stark oder sich nicht eingebunden fühlen und gestalten zu können, was ja eben dann auch einen Nährboden bietet, sich eben nicht zu engagieren, sich politischen Tendenzen, rechten Tendenzen anzuschließen.
Und dieser Mangel, das ist ja nichts spezifisch Ostdeutsches. Das findet man ja in allen westlichen Gesellschaften, die von einer sehr starken Individualisierung und auch einer Fragmentierung betroffen sind. Also das ist ja was, was wir in den USA, in Frankreich, in Italien überall beobachten können, was auch eine Antwort eben darauf ist, dass es eine Vereinzelung gibt. Also so, das ist, glaube ich, der passendste Begriff, dass Menschen nicht mehr in diesen sozialen Zusammenhängen sind, sondern ziemlich isoliert ihr Leben leben, viele Alltagsstrukturen haben, wo sie alleine sind und nicht so die Gemeinschaftlichkeit erfahren. Und das spezifische Ostdeutsche daran ist eher, dass man dann das eben jetzt auf die Erfahrung der DDR zurückprojiziert und da diese ganze Gemeinschaftlichkeit sucht und irgendwie erfahren hat und deswegen vielleicht auch romantischer sieht, als man sie damals erfahren hat. Und damit müssen wir umgehen, also wie man einerseits diese Erfahrung hat, wie man damit umgeht, wie man sie auch ernst nimmt, aber gleichzeitig nicht das Zurück die Lösung ist, sondern irgendwie eine Lösung im Hier und Jetzt findet, die irgendwie auch nach vorne weist.
Kann man sagen, dass Kulturen ein Stück Heimat geben kann? Kultur im weitesten Sinne, also von bildender Kunst über Literatur, über Gedichte, über Fotografie, über Schmuckdesign. Kann das Heimat sein? Nimmt man das immer mit als ein Stück Heimat?
Ich denke ja, wenn man es zur Wertbildung nutzt, wenn man darüber irgendwie so eine Art Weltverhältnis ausbilden kann. Aber es reicht nicht aus, weil ich glaube, Heimat braucht vor allen Dingen eine stabile Alltagsstruktur. Und wenn man jeden Tag ein Gedicht liest und dann darüber diese Stabilität schafft, dann kann das auch Kultur leisten. Aber ich glaube, alleine reicht es nicht aus.
Kann Heimat eine soziale Struktur bieten, dass wir beispielsweise denjenigen, die ihre Heimat verlassen mussten, hier eine neue Heimat suchen, dass wir mit einer sozialen Struktur diesen Bindungsprozess oder diesen Integrationsprozess anders voranbringen können? Lukas?
Was meinst du denn mit sozialer Struktur?
Dass wir beispielsweise nicht auf eine Ghettoisierung setzen, dass wir beispielsweise in der Schule miteinander anders interagieren, dass wir Ausstellungen organisieren, dass wir Diskussionsrunden machen und dass beispielsweise eine Band wie die Banda hier auf dem Bahnhof Klotsche spielt. Ist das ein Stück sozialer Heimat? Kann man das provozieren? Kann man damit arbeiten? Würdest du dir das wünschen für die Lausitz?
Ja, dem würde ich völlig zustimmen. Deswegen habe ich ja vorhin schon auch den aktiven, also man muss ja vorsehen, es sind ja auch der rechte Teil, ich nenne das jetzt mal so, ist ja ein aktiver Teil Zivilgesellschaft. So ehrlich muss man sein. Es ist nur die Frage, es ist eine normative Frage, ist das der aktive Teil Zivilgesellschaft, den man sich vorstellt für eine bestimmte Form von Gesellschaft, wo ich sagen würde, nein, aber es gibt ja auch diesen anderen Teil und ich glaube, da würde ich das völlig unterschreiben, den kann man fördern, ausbauen, der kann eine Struktur bieten für Personen, die ankommen. Sicherlich ist es historisch nicht ganz zufällig, man sieht das ja in Amerika, dass Personen, die ankommen, sich natürlich zuerst dahin orientieren, wo so eine Art Peer Group besteht. Also quasi, du hast es jetzt Ghettoisierung genannt, aber ich nenne es jetzt mal einfacher Viertelbildung. Das passiert ja überall. Das ist jetzt kein spezifisches Phänomen von hier, sondern würde uns vielleicht auch so gehen, wenn wir in ein anderes Land ziehen würden, dass wir uns die Sozialstrukturen suchen, wo wir uns auskennen, die Sprache verstehen, die Kultur kennen, je nachdem. Aber es ist zumindest so weltweit auffällig, dass es meistens so passiert. Ob das jedem individuell so passieren würde, ist natürlich so nicht nachvollziehbar. Aber ja, ich glaube, man kann das aufbrechen und unterstützen. Genau diese Initiativen unterstützen, die das auch schon tun. Da gibt es ja einige.
Annalena, du scheinst da irgendwie auch Gedanken dazu teilen zu wollen, wie ich gerade deine
Genau, also es gibt ganz viele Studien dazu, die das zeigen, dass mit Geflüchteten, was sozusagen da am besten hilft und das ist genau das, also dieses sich, glaube ich, willkommen zu fühlen oder integriert zu werden, selbst aktiv werden zu können, auch mit aktiv gestalten zu können, das ist ja das, was eigentlich sind die größten Resilienzfaktoren, ne? Also die das auch zeigen oder die zumindest dann diese psychischen Belastungen, die sonst sozusagen im Rahmen sogar nach der Flucht dann eben sind, abmildern können.
Inwieweit wird Heimat künftig in eurer wissenschaftlichen Arbeit, in eurer sozialen Aktion eine Rolle spielen? Jetzt ohne diesen Podcast, ohne diese Aufzeichnung zu wichtig nehmen zu wollen, aber Johannes, gibt es so einen Impuls, wo du sagst, wenn man das nochmal vertiefen könnte, wäre das nicht nur ein Thema für einen neuen Podcast, sondern vielleicht auch ein Thema für einen wissenschaftlichen Ansatz?
Da sind immer vielfältige wissenschaftliche Ansätze und es denken ja auch sehr viele Menschen über Heimat nach. Also jetzt gerade gibt es seit, weiß nicht, wenigen Wochen in Heidelberg einen großen Forschungsverbund mit 24 Teilprojekten, die nur über Heimat nachdenken, aus allen möglichen Wissenschaftsdisziplinen, von der Geografie über die Psychologie, über Theologie, Philosophie, Geschichte. Es sind viele, die das noch weiter machen. Für mich selber ist das Thema dann irgendwie nach 6 Jahren bald auch abgeschlossen und dann wird vielleicht was anderes kommen.
Und was?
Das weiß ich noch nicht. Erstmal Step by Step einen
komm.
Punkt abschließen und dann der nächste.
Okay, dann sehen wir uns in dem nächsten Thema wieder. Annalena, wenn du mit Menschen konfrontiert bist, die in dem Kontext Heimat doch eine Konfliktbewältigung suchen müssen, gibt es so etwas, was du denen als eine Handlungsanweisung, ist vielleicht zu hochtrabend, aber so eine Hilfestellung reichen kannst?
Also was wir so in Akutsituationen jetzt haben, ist, dass das Gefühl oft da ist, dass alles weg ist und alles ist anders. Und das ist eine therapeutische Strategie, mal gemeinsam schauen, was ist denn vielleicht auch noch gleich? Was ist vielleicht vielleicht auch vertraut und natürlich ganz viel sozusagen befähigen, sich einbringen zu können, selbst aktiv werden zu können, das Gefühl zu haben, dass man selbstwirksam ist, ne, dass man mitgestalten kann. Das ist, glaube ich, ganz zentral.
Lukas, an dich. Was gäbe es für eine Vision, wie deine Heimat vielleicht in 15 Jahren so aussehen könnte?
Die Vision würde ich so einfach formulieren, dass sich zumindest die Tendenzen, die wir gerade sehen, nicht vollständig erfüllen. Das würde heißen, unabhängig von Parteipolitik, das wäre das eine Problem, darüber haben wir jetzt viel gesprochen, aber auch demografischer Wandel. Also wir haben eine Region, die könnte auch bald ausgestorben sein. Ausgestorben meine ich damit nicht, dass da niemand mehr wohnt, aber umso weniger da wohnen, umso geringer ist halt die Infrastruktur, umso weniger Vereine gibt es, umso weniger Aktivitäten für Kinder und Jugendliche, umso weniger zivilgesellschaftliches Leben und Dinge, die in Dörfern, Orten und kleinen Städten organisiert werden. Und wenn man das irgendwie aufhalten, mit unterstützen kann, auch ein Interesse für die Region wecken kann, dann wäre das jetzt sehr spezifisch gedacht auf den Teil, den du gerade angesprochen hast, eine, glaube ich, sehr pragmatische kleine Vision, die ich ganz nett fände.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.